SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Wie geht's weiter im Nahen Osten? Auf jeden Fall wächst die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts zwischen Israel, der Hisbollah, der Hamas und dem Iran. Im UNO-Sicherheitsrat haben sich Israel und Iran gegenseitig beschuldigt, wegen der Tötung eines ranghohen Hisbollah-Kommandeurs und des Hamas-Auslandschefs Haniyeh in Teheran. Die Dringlichkeitssitzung hatte Iran mit Unterstützung von China, Russland und Algerien beantragt. Aus New York berichtet Martin Ganselmeier.
Der iranische UN-Botschafter rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, Israel zu bestrafen. Die mutmaßlich von Israel ausgeführte Tötung eines hohen Kommandeurs der Hamas in Teheran verstoße gegen internationales Recht und ziele darauf ab, den Krieg auf die gesamte Nahostregion auszudehnen. Dagegen warf der stellvertretende UN-Botschafter Israels der iranischen Regierung vor, den Nahen Osten zu destabilisieren, indem sie Terrororganisationen wie Hamas und Hisbollah finanziert. Die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, rief die Konfliktparteien zur Umkehr auf.
Der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump hat die ethnische Herkunft der demokratischen Bewerberin Kamala Harris in Frage gestellt. Auf einer Veranstaltung mit schwarzen Journalistinnen und Journalisten hat Trump mal wieder eine ganz besondere Art der Diskriminierung aus seinem Repertoire geholt. Er sagte, plötzlich sei Harris eine Schwarze geworden. Nina Barth aus Washington.
Sie habe sich immer als von indischer Abstammung dargestellt. Er habe nicht gewusst, dass sie schwarz sei, sagte Trump.
She was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black?
Vor ein paar Jahren sei sie plötzlich schwarz geworden. Er wisse nun nicht, sei sie indisch oder schwarz, fragte Trump. Harris ist die Tochter einer indischen Mutter und eines jamaikanischen Vaters. Sie selbst identifiziert sich als Schwarze, wie sie mehrfach gesagt hat. Mit seinen Äußerungen hat Trump suggeriert, dass sich Kamala Harris aus politischem Kalkül bei schwarzen Wählerinnen und Wählern anbiedern wolle. Harris sprach danach auf einer Wahlkampfveranstaltung von der gleichen alten Show, der Spaltung und der Respektlosigkeit. Trumps Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance nannte die Empörung über Trumps Äußerung hysterisch und verglich Harris mit einem Chamäleon.
Verteidigungsminister Pistorius fordert ein stärkeres Engagement Deutschlands im Indo-Pazifik-Raum. Der Politiker sagte auf Hawaii, die Region müsse stabilisiert werden. Aus Honolulu, Steffen Wurzel.
Unzählige Arbeitsplätze in Deutschland hingen am Handel mit asiatisch-pazifischen Ländern. Bei seiner Rede an einem sicherheitspolitischen Think Tank in Honolulu bekannte sich der Bundesverteidigungsminister dazu, 2% der deutschen Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Bei diesen 2% des Bruttoinlandsprodukts dürfe es aber nicht bleiben angesichts des Verhaltens Russlands. Diese klare Aussage richte er ausdrücklich auch an seine eigene Regierung, betonte der SPD-Politiker.
Auch in Baden-Württemberg geht's mal wieder ums Geld. Finanzminister Beyers hat vor zu hohen Erwartungen an den neuen Doppelhaushalt für 2025 und 2026 gewarnt. Trotz Mehreinnahmen gäbe es zusätzliche Belastungen durch Inflation und Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst. Knut Bauer.
Auch wenn die Einnahmen in absoluten Zahlen wachsen, müsse das Land mehr Geld in die Hand nehmen, um das Gleiche zu bekommen, betonte Beyers gegenüber dem SWR. Kernaufgaben seien Bildung und innere Sicherheit. Hier würden Schwerpunkte gesetzt, so der grüne Politiker. Eine weitere Sondierungsrunde zu offenen Haushaltsfragen war zuletzt ohne Ergebnis geblieben. Die nächste Sitzung der Haushaltskommission ist für Anfang September geplant. Nach dem Zensus kann Baden-Württemberg durch Änderungen im Länderfinanzausgleich mit jährlichen Mehreinnahmen von 150 Millionen Euro rechnen. Außerdem fällt der Überschuss aus dem Vorjahr um 1,2 Milliarden Euro höher aus als ursprünglich geplant.
In Oberkirch im Ortenaukreis ist gestern ein Mann bei einem Polizeieinsatz in seiner Wohnung erschossen worden. Laut Staatsanwaltschaft fanden Einsatzkräfte den Mann blutend in seiner Wohnung. Als sie ihm helfen wollten, ging er demnach mit einem Messer auf die Beamten los. Daraufhin schoss die Polizei. Menschen in Oberkirch hatten zuvor die Polizei gerufen, weil der Mann sich auffällig verhalten habe. In Biberach an der Riß ist das Hochwasserschutzprojekt Hagenbucher Graben nun fertiggestellt worden. Dort hatte es 2016 und 2021 Überschwemmungen mit Schäden in Millionenhöhe gegeben. Martin Hattenberger.
Die kürzlichen Starkregenereignisse hätten erneut gezeigt, welche Bedeutung der Hochwasserschutz habe, so die Biberacher Stadtverwaltung. Dabei habe der neue Hochwasserdamm in Wolfenthal seine erste Bewährungsprobe bestanden. Nun sind 4 weitere Wasserrückhaltebecken fertiggestellt oder erweitert worden, die den Stadtteil Bachlangen und die Unternehmen an der nahegelegenen Bundesstraße, unter anderem den Kranhersteller Liebherr, dort vor Wassermassen schützen sollen. Die Hochwasserschutzmaßnahme hat insgesamt rund 2,2 Millionen Euro gekostet. 70% davon übernimmt der Bund.
Gestern gab es auch Sorge vor Überschwemmungen. Mehrere Gewitter sind aber halbwegs glimpflich verlaufen. Bei Dürbheim im Kreis Tuttlingen hat ein Blitz in einer Hütte eingeschlagen, in der rund 30 Kinder und 20 Betreuer waren. Die sind laut Polizei aber mit dem Schrecken davongekommen. Es entstand demnach Rauch, aber niemand wurde verletzt. In Sigmaringen rückten die Einsatzkräfte zu 5 kleineren Einsätzen aus. Gründe seien unter anderem ein umgestürzter Baum und Ziegel gewesen, die von einem Kirchturm geweht worden seien, sagte die Polizei dem SWR. Auch in der Gegend um Riedlingen habe es Unwettereinsätze gegeben. Am späten Nachmittag wurde aus Bonndorf im Schwarzwald ein heftiger Hagelschauer gemeldet. Die Polizei teilte mit, den Behörden seien bislang keine Schäden bekannt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Auch heute kann es noch ordentlich regnen und gewittern. Es ist noch mal schwülwarm bei 23 Grad in Prüm und auch in Hillesheim. Und bis zu 29 Grad werden es in Ludwigsburg und auch in Schwörstadt. Wir bekommen deutlich weniger Sonne als in den letzten Tagen ab heute. Örtlich auch wieder Unwettergefahr möglich durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Zwischendurch gibt es auch mal eine kleine Weile Sonne. Es ist also wechselhaft und bis zum Wochenende bleibt es auch schwülwarm und wechselhaft.
Die Olympischen Sommerspiele in SWR aktuell.
Bei den Spielen in Paris hatte das deutsche Team gestern seinen bisher erfolgreichsten Tag. Schwimmerin Isabel Gose gewann über 1500 Meter Freistil Bronze, dazu kommen wir gleich noch. Im Kanuslalom holte Elena Lillig Silber, Judoka Miriam Buttgereit errang in der Gewichtsklasse bis 70 Kilo ebenfalls Silber. Zuvor hatten die deutschen Ruderinnen im Doppelvierer Bronze gewonnen. Eine traurige Entscheidung gab es auch noch. Angelique Kerber hat gestern ihr letztes Tennisspiel ihrer Karriere gespielt und verloren. Sie hatte schon vorab angekündigt, dass sie ihre Karriere nach den Olympischen Spielen beenden wird. Aber zum Abschluss hat sie noch mal alles rausgehauen, was ging, berichtet zumindest Martin Raspe.
Angelique Kerber kämpfte. Angelique Kerber gab alles. Angelique Kerber war nach 3 Stunden Tennis am Ende ihrer Kräfte und auch am Ende ihrer Karriere.
Und Tennis Deutschland sagt Danke. Merci, Angelique Kerber. Danke für 3 Grand-Slam-Titel, eine olympische Silbermedaille 2016. Vor allem aber für dieses riesige Kämpferherz, das sie auch heute zum Abschluss ihrer Karriere wieder gezeigt hat.
Das Halbfinale vor Augen hatte Kerber am Ende einfach keine Kraft mehr. Nach 3 Stunden hatte sie im 3. Satz 3 Matchbälle abgewehrt, ehe es dann doch nicht mehr reichte gegen die Chinesin Zheng.
Ich habe alles auf dem Platz gelassen, alles, was ich hatte. Mein ganzes Herz habe ich auf dem Chatrier liegen gelassen.
Angelique Kerber sagt nach großem Kampf Adieu vom Tennis und Au revoir Paris. Und alle Fans sagen Merci für 20 Jahre Tennis vom Feinsten.
Am Ende muss ich sagen, dass ich und Paris uns doch noch versöhnt haben und dass ich wirklich mit der Entscheidung froh bin, dass ich hier in Paris aufgehört habe.
Noch lange nicht Schluss ist dagegen bei Alexander Zverev. Seine Karriere geht auf jeden Fall weiter. Und auch bei Olympia ist er noch im Medaillenrennen. Gegen den Australier Popirin macht der Zverev in 2 Sätzen das Viertelfinale klar.
Ich glaube, dann mit der ersten Satzes fand ich, dass ich gute Sets gezeigt habe. Und sobald ich das Break bekommen habe, hat sich das Match auch komplett gedreht. Und ich bin froh, dass ich in 2 Sätzen durch bin.
Alexander Zverev ist damit der letzte deutsche Spieler im Turnier. Denn auch die beiden Männer-Doppel sind wie Angelique Kerber im Viertelfinale hängen geblieben.
1500 Meter schwimmen. Das schaffen viele von uns nicht mal an einem Stück. Isabel Gose hat das gestern in deutscher Rekordzeit geschwommen und damit sogar die Bronzemedaille in Paris gewonnen. Und auch Live-Kommentator Alexander Bleik war ziemlich begeistert von ihrer Freistilleistung.
Ledecky gewinnt Gold, jubelt schon. Kepichnikova hält Isabel Gose auf Distanz, aber die kommt rein als Dritte. Fantastisches Rennen. 15, 41, 16, deutscher Rekord für Isabel Gose. Und da klammert sie am Startblock, kann sich überhaupt nicht mehr aus dem Wasser hochziehen. Jetzt ballt sie die Faust, jetzt schlägt sie die Hände vors Gesicht, reißt die Brille herunter und versucht zu realisieren, was sie da gerade möglich gemacht hat.
Ja, und auch für Isabel Gose selbst war das schon fast unwirklich. Nach dem Schwimmen musste sie erstmal Worte finden.
Ich glaube, ich kann es noch gar nicht realisieren. Ich war so aufgeregt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und jetzt fällt so viel Druck ab, den man sich gemacht hat. Und ich bin so stolz auf das, was wir jetzt erreicht haben.
Ja, manchmal ist man einfach überwältigt, auch von der eigenen Leistung. Da ist es gut, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einen auf dem Boden der Tatsachen hält, aber auch mit einem feiern kann. Das machen tatsächlich ziemlich viele Fans und Familien aus Deutschland. Die begleiten ihre Kinder und Geschwister zu den Spielen nach Paris. Martin Seidemann hat einige davon getroffen.
Micky und Steffen Lorenz haben ihre Plätze gefunden.
Ja, also sie stehen hier komplett im Elternblock gerade. Das sind alles die Eltern von den Spielerinnen und es ist natürlich unglaublich schön, dass wir dabei sein dürfen.
Micky Lorenz ist die Mutter von Nike Lorenz, der Kapitänin des deutschen Hockeyteams. Sie fächert sich Luft zu. Es ist heiß und vor allem aufregend.
Also wir sind eine ganz lustige Truppe. Die können also Stunden vorher schon nichts mehr essen, schlafen schlecht. Wenn es dann vorbei ist und wir haben die Mädchen im Arm, dann ist immer alles gut, aber unvorstellbar.
Vater Steffen ist, wie immer vor dem Anpfiff, etwas hibbelig. Er tänzelt auf der Stelle.
Meine Lebenserwartung hat sich garantiert um 10 Jahre reduziert. Also die 2 Wochen hier sind kein Urlaub. Eigentlich müssten wir danach nochmal Urlaub buchen, so ungefähr. Ja.
Und trotzdem, Steffen Lorenz möchte nirgendwo anders sein als genau hier, beim Spiel seiner Tochter Nike. Und jetzt kommt sie auf den Platz. Sie führt ihr Team auf den blauen Kunstrasen.
Vor dem Spiel schreiben wir immer nur WhatsApps und sagen, wir sind da für dich.
Als sich die Mannschaften für die Nationalhymnen aufstellen, lässt sie ihren Blick schweifen, sucht, entdeckt und winkt.
Wenn die uns nicht sieht, dann wird die total unruhig. Doch, die, also gerade so beim Einlaufen, die gucken einmal hoch. Ach, da sind die Eltern, winken und ich glaube, jetzt sind die wieder im Tunnel.
Tausende Fans aus Deutschland sind da. Allein beim Hockey in der Mittagshitze. Endlich mal Olympia nebenan, nach den Spielen in Rio und Tokio und vor den Spielen in Los Angeles und Brisbane.
Es ist einfach ein Geschenk. Also wir sind da super dankbar, dass wir sowas erleben dürfen. Rio war das erste Mal, aber da waren wir ziemlich kleine Gruppe, sage ich mal. Und hier ist es natürlich jetzt toll.
Steffens Tochter trifft wenige Minuten später zum 1:0 gegen die Gastgeberinnen aus Frankreich. Und überhaupt läuft ganz gut für das deutsche Team in diesem Stadion, das dort steht, wo Paris vor 100 Jahren schon einmal Olympische Spiele ausgetragen hat. Vorbei, 5:1 am Ende. Und dann kommt Nike Lorenz zum Interview, ganz professionell und nüchtern erst.
War insgesamt ein gelungener Tag.
Schnell die Grüße von den Eltern ausgerichtet.
Danke, ja, sehr schön, dass Sie endlich da sind. Ich weiß, was es denen bedeutet, hier zu sein und mir bedeutet es mindestens genauso viel.
Sie schaut kurz weg vom Mikro nach oben rechts. Dort hat sie ihre Eltern vor dem Spiel entdeckt.
Es ist das Schönste, sich jetzt fertig zu machen und dann einmal kurz Mama und Papa drücken zu können. Es bringt einen einfach so krass runter und das hat in Tokio so sehr gefehlt, dass man irgendwie so ein bisschen Zugang zu dieser normalen Welt hat.
2 Interviews hat sie noch vor sich. Dann endlich haben sie und ihre Eltern ein paar Minuten für sich.
Das ist auch sehr schön.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundesweit beginnen ab heute mehr als 2000 Schulen mit dem sogenannten Startchancenprogramm. Vor allem Grundschulen mit vielen sozial benachteiligten Kindern sollen gefördert werden. Bund und Länder wollen in den kommenden 10 Jahren 20 Milliarden Euro investieren. Sarah Beham.
Bildungserfolg hängt in Deutschland immer noch stark von der sozialen Herkunft ab. Das soll sich ändern. Die ersten über 2000 Startchancenschulen beginnen jetzt und können das Geld in mehr Förderprogramme, neue Lernräume oder zusätzliches Personal wie Schulpsychologen oder auch IT-Experten investieren. Insgesamt sollen die nächsten Jahre über 4000 Schulen bundesweit vom Programm profitieren. Das ist in etwa jede 10. Schule in Deutschland. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Stefan Düll, meint daher, das Programm sei zwar gut, doch erreiche nicht alle Schulen, die es benötigen könnten.
Es sind wenige, die es betrifft, aber viele, die sich darüber aufregen. Menschen, die ihren amtlichen Geschlechtseintrag ändern lassen wollen, können das ab heute beim Standesamt anmelden. Im November tritt das neue Selbstbestimmungsrecht in Kraft. Änderungen des standesamtlichen Eintrags müssen aber 3 Monate im Voraus angemeldet werden. Bianca Schwarz.
Wer sich heute beim Standesamt anmeldet, kann pünktlich zum Stichtag am 1. November seinen Vornamen und seinen Geschlechtseintrag ändern. Damit wird es einfacher für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen. Vorher mussten Betroffene Gutachten von 2 Sachverständigen vorlegen. Entschieden hat am Ende ein Gericht. Die Begutachtungen wurden oft als sehr belastend empfunden. Beim Selbstbestimmungsrecht geht es nicht um medizinische Maßnahmen, also darum, ein Geschlecht hormonell oder operativ zu ändern. Es geht ausschließlich um den Eintrag im Personenstandsregister beim Standesamt. Das Bundesfamilienministerium rechnet mit 4.000 Anträgen pro Jahr.
Deutschland hat alle Ressourcen, die im Laufe des Jahres nachgebildet werden, bereits in den ersten 4 Monaten des Jahres verbraucht. Viele andere gehen mit der Welt zum Glück sorgsamer um, können es aber trotzdem nicht verhindern, dass auch die Menschheit als Ganzes am Ast sägt, auf dem sie sitzt. Aber immerhin, es könnte sein, dass der Erdüberlastungstag in Zukunft erst nach dem 1. August ist. Stefanie Peik.
Die Umwelt- und Entwicklungsorganisation German Watch sieht Anzeichen, dass ein Wendepunkt erreicht ist. Sie sagt, vieles spricht dafür, dass die Überlastung der Erde bald abnimmt und verweist auf die weltweiten Fortschritte bei erneuerbaren Energien, Speichertechniken, E-Mobilität und Wärmepumpen. Lauter Technologien, die zumindest den CO2-Ausstoß deutlich senken können. Diese und andere ermutigende Trends müssten allerdings stark beschleunigt werden, um irreversible Klimakipppunkte zu verhindern und das Artensterben zu stoppen.
Von heute an können Menschen in 19 rheinland-pfälzischen Gemeinden ihren Wohnsitz digital von zu Hause aus anmelden. Die elektronische Wohnsitzanmeldung soll zunächst unter anderem in Trier, Pirmasens, Zweibrücken sowie in 16 Verbandsgemeinden möglich sein. Andrea Maisberger.
Zum Online-Ummelden braucht man einen Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion, ein Bund-ID-Nutzerkonto sowie die Ausweis-App 2. Unter der Adresse www.wohnsitzanmeldung.de ist der ganze Ablauf Schritt für Schritt beschrieben. Laut Innenministerium vereinfacht das Verfahren und spart den Mitarbeitenden in den Verwaltungen Arbeit. Es sollen immer mehr Kommunen zukünftig dazukommen, bis das elektronische Anmelden in allen 170 Meldebehörden in Rheinland-Pfalz funktioniert.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Sommerzeit heißt auch im Regierungsviertel Urlaubszeit. Der Kanzler ist verreist und sein Stellvertreter ebenfalls. Sind wir also gerade regierungslos? Nicht ganz, meint Oliver Neuroth.
Wenn der Chef nicht da ist, übernimmt normalerweise der Vizechef. Das ist in der Bundesregierung Robert Habeck, der Wirtschaftsminister. Letzten Sommer hat er die Kabinettssitzung geleitet, als Olaf Scholz im Urlaub war. Diese Woche ist aber auch Robert Habeck nicht in Berlin. Die Runde der Minister musste deshalb ausfallen. Keine gute Urlaubsplanung, würde ich sagen. Wobei, Kanzler und Minister haben offiziell überhaupt keinen Urlaubsanspruch. Tatsächlich. Weil sie in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis stehen, haben sie keinen klassischen Arbeitsvertrag, also auch keine Urlaubstage. Wenn sie länger als einen Tag weg wollen aus Berlin, muss das mit dem Kanzleramt abgesprochen werden. Urlaub ist also so eine Art Verhandlungssache. Olaf Scholz ist seit dieser Woche in den Ferien, wir wissen offiziell nicht wo, und er hat ein paar Büromitarbeiter dabei. Für den Notfall, um schnell Homeoffice vom Strand oder vom Wanderweg ausmachen zu können. Ja, der Job des Bundeskanzlers ist schon speziell. Und viele sagen ja sowieso, das wäre nichts für mich. Die Tatsache, dass man noch nicht einmal feste Urlaubstage pro Jahr hat, macht das Ganze nicht gerade attraktiver.
Gedanken von Oliver Neuroth aus Berlin.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.